Guten Abend, herzlich willkommen und schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Lauren Balhorn. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und auch seit ein paar Wochen gezwungenermaßen auch Host eines Podcasts bei Jacobin mit dem Namen Jacobin Weekly. Heute Abend ist zum einen also nochmal eine Release-Veranstaltung für unsere neue Ausgabe, die hier neben uns steht, also zwischen den Stühlen sozusagen. Das ist unsere 17. Ausgabe und sie hat den grandiosen Titel Künstliche Intelligenz und befasst sich mit dieser neuen Technologie, die, wie es so schön da auf dem Fenster heißt, auf unser Leben zugreifen möchte. Es enthält eine Reihe von Beiträgen, unter anderem von dem Menschen neben mir, Dietmar Dart, aber auch anderen tollen Autoren wie Anton Jäger, Nina Scholz oder Emran Feroz. Und gibt es zu kaufen vorne bei dem Büchertisch. Ich werde auf jeden Fall oder bestimmt nochmal auf diesen Büchertisch kommen im Laufe des Abends, aber für diejenigen, die nicht bis zum Ende bleiben werden, aber diese Ausgabe unbedingt mitnehmen möchten, das kann man vorne machen, am besten, indem man gleich ein Jahresabo bei uns abschließt, dann kann man auch gleich ein Exemplar der neuen Ausgabe mitnehmen und vor allem auch dazu beitragen, dass es uns noch lange gibt, weil, wie ihr wisst, falls ihr den Podcast hört, leben wir ausschließlich von diesen Abonnenten oder Abonnements und freuen uns und sind sehr dankbar für jede Unterstützung. Heute Abend ist auch sozusagen die erste Live-Folge von dem Podcast. Sie wird heute aufgenommen und morgen als Podcast zu hören sein bei Spotify und Apple Podcasts und allen anderen tollen Plattformen, worüber man Podcasts bezieht und in den nächsten Tagen dann auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein. Deshalb ganz wichtig für alle, die da empfindlich sind, die Veranstaltung wird hier aufgenommen, das Publikum wird nicht aufgenommen. Falls du aber nachher bei der Fragerunde eine Frage stellen möchtest und nicht möchtest, dass deine Stimme später von irgendeinem KI-Bot gecrawlt und irgendwann in einem neuen Pixar-Film landet, bitte macht euch kenntlich und sagt etwas, dann können wir die Aufnahme auch kurz ausschalten bzw. rausschneiden, bevor das in den Fängen dieser Roboter, über die Dietmar bestimmt gleich sprechen wird, fällt. So viel dazu. Heute Abend ist ein bisschen anders als früheren Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Normalerweise sitzt hier ein Podium mit 3-4 Gästen, die über das Thema der Ausgabe sprechen. Heute Abend wird es eher eine One-Man-Show sein mit bisschen Begleitung meinerseits. Neben mir sitzt, wie gesagt, Dietmar Dart. Dietmar Dart ist Publizist. Vermutlich ist ein paar von euch bereits bekannt, aber nochmal zur Sicherheit, Dietmar Dart ist Publizist, er ist unter anderem Kulturkritiker bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch ein Schriftsteller, der eine wirklich ewig lange Liste von Veröffentlichungen hat. Vielleicht ein paar nennenswerte wären das 2008 erschienene Abschaffung der Arten, aber auch das 2021 erschienene Gänzen, was sich unter anderem mit dem Thema KI und neuen Technologien beschäftigt und sein neuestes Büchlein, von dem ich vor 10 Minuten erfahren habe und zum Inhalt gar nichts sagen kann, heißt Miley Cyrus. Vielleicht kann er dann auch bei der Fragerunde sagen, warum es...
Ich kann zu dem Inhalt auch gar nichts sagen. weil der Titel ist der Inhalt. Ich brauche ein Handzeichen von ganz hinten, weil ich nämlich aus einer Sommergrippe komme. Kann man das hören? Weil diese Drecksmaschinen uns ja auch immer mehr Misstrauen einflößen darüber, ob wir überhaupt noch gehört werden. Also insofern danke. Okay.
Gut, also wie gesagt, es ist ein bisschen anders heute Abend. Wir haben keine Debatte, sondern ein Gespräch mit einem Autoren und wir würden auch diesen Abend ein bisschen anders anfangen als sonst und würden nämlich damit anfangen, dass Dietmar aus seinem Text in der neuen Ausgabe vorliest, der lautet, wer die KI sagt, ist schon reingefallen. Und damit würde ich das Mikro gern an dich übergeben.
Ja, vielen Dank. Das, was gerade passiert, erwischt offenbar alle, denn wenn es sonst ein Podium war, dann ist das ja ein ganz gutes Symbol dafür, dass immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen werden. Heute bin ich's. Ich möchte mich sehr bedanken bei Jacobin, unter anderem für die Art, wie dieser Artikel entstanden ist. Das ist nämlich ein schönes Gegengift gegen das, was sozusagen gerade geplant ist mit Arbeit, die den Kopf involviert in irgendeiner Form. Und zwar werde ich, glaube ich, eine sehr, sehr kurze Lesung mal ausprobieren, nämlich tatsächlich nur den ersten, allerersten Teil von mehreren Splittern, aus denen dieser Text wie so ein Kristall irgendwie zusammenschießt. Und der ist ein bisschen kryptisch, das ist so ein bisschen orakelhaft und ein bisschen rätselhaft. Und ich kriegte dann relativ früh im Arbeitsprozess eine Rückmeldung von Jacobin: Sollen wir das dann auch so umbrechen, so setzen, dass sozusagen die Sätze, die jetzt bei dir alleine stehen, wo du irgendwie einen Absatz gemacht hast, obwohl es nur ein Satz ist oder so, dass die auch im Layout so erscheinen? Und ich musste dann denken, ich war vor einiger Zeit in New Orleans und habe da mir ein Bild davon gemacht, was so Regionalzeitungen, soweit es sie noch gibt, in Amerika gerade erleben. Und es gibt ein Layout-Programm, wohlgemerkt kein Textprogramm, ein Layout-Programm, das eingeht auf, wenn es überhaupt noch Anzeigen gibt, dann wird die Seite entsprechend umgebaut. Das ist ein KI-Programm. Und dieses KI-Programm hat aber natürlich Verbindung zu einem großen Sprachmodell, also zu einer dieser Einrichtungen, die uns auch ChatGPT und den wunderbaren Scheißdreck der Bildzeitung Hey, so heißt der KI-Assistent der Bildzeitung, gebracht haben. Und dieses Sprachmodell sagt also dem Layout-Programm, welche Wörter nicht so wichtig sind. Das heißt, genau, also die Lacher haben verstanden, was es heißt. Nieder mit dem Gehirn. Es heißt halt, dass wenn irgendeine Redefigur vorkommt, die sozusagen ein bisschen mehr Bedeutung transportiert als nur Hauptwort, Adjektiv, Werbung, Lernen, Arbeiten, Kaufen, Sterben, Schnauze, dann können die auch raus. Das ist bei euch nicht so. So. Das wäre auch ein schönes Thema, denn tatsächlich seit den 90ern im Krankenhaus, wo ich gejobbt habe, habe ich festgestellt, dass wenn man die Leute unterschiedlich behandelt, also zum Beispiel ärztliches Personal und Pflegepersonal, dann hat man ein wunderbares Mittel, die Leute so auseinanderzutreiben, dass die gar nicht kapieren, dass sie denselben Gegner haben, nämlich die Betreiber. Das heißt, wenn der Arzt so behandelt wird, dass sein Text nicht versaut wird, aber okay. Solidarität. Vorspiel und Gleichnis. Es war einmal eine kleine Gemeinschaft tapferer Menschen in einer entlegenen, unwegsam bergigen Gegend. Eine junge Frau dort hatte einen Unfall und danach ein kaputtes linkes Bein. Sie konnte nicht mehr klettern, sammeln, jagen und kaum die wilden Kinder ihrer Verwandten hüten, denn diese Kinder liefen und kletterten ihr andauernd davon. Die hatten nämlich kein Smartphone, wo man ihnen dann irgendwie Peppa Pig. Okay. Sie wurde natürlich Erfinderin. Ihre Maschinen aus Holz und Seilen erleichterten den anderen das Leben. Ein nicht unberechtigter Kult der Bewunderung kam um sie auf. Als sie starb, fingen ihre Schülerinnen und Schüler an, links zu hinken. Sie pflegten das Erbe der Bewunderten auch, indem sie neue Erfindungen machten. Eines Tages kamen Menschen von woanders ins Gebirge. Die staunten über die technische Welt dort oben. Und dann verrieten sie den Bergmenschen, dass jenseits der Berge die Technik noch viel weiter war. Man hat bei uns Roboter, die denken, genau wie wir und ihr. Da fragten die Bergmenschen: Denken sie schon gut genug, dass sie hinken können? Ja. Yeah.
Vielen Dank.
What does that mean?
Genau, ich würde tatsächlich gern bei dem Bild kurz bleiben, denn also ich wohne inzwischen fast die Hälfte meines Lebens in Deutschland oder habe die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht und Deutsch fühlt sich fast an für mich wie so eine zweite Muttersprache. Immer wenn aber unser Herausgeber und einer meiner guten Freunden Ole mir ein Buch von dir zum Geburtstag schenkt, muss ich immer mit Schmerzen feststellen, dass es doch nicht ganz meine Muttersprache ist. Und ich würde deshalb gern konkret nachfragen, was willst du eigentlich genau mit diesem Bild vermitteln? Wer sind diese hinkenden Roboter und diese Bergmenschen?
Genau. In der Ankündigung zu heute Abend hieß es, dass es unter anderem um das geht, was auf uns zukommt. Also das, was los ist, aber das, was auch auf uns zukommt. Denn diese ganze Geschichte läuft ja sehr stark über Versprechungen, Drohungen, Ankündigungen, Extrapolationen. Das Ding kann das, dann wird es bald jenes können. So, also das liegt daran, dass diese Tech-Bros, die dahinter stecken, generell so ein bisschen so denken in langen Reihen, in langen Ketten. Also am Anfang war ja Amazon so blöd, wenn du mit 15, als es noch CDs gab, Bravo Hits 16 kaufst, dann haben die dir ausgerechnet, ah, dieser Kunde wird wahrscheinlich, wenn er 90 ist, Bravo Hits 721, so. So ticken die. Fakt ist, Sachen kommen immer wieder. Und was im Moment gerade wiederkommt,
ist etwas, das mir dann den Gedanken eingegeben hat, Figurationen von geschichtlichen Umwälzungen, die etwas wiederholen, was wir schon kennen strukturell, aber mit neuen Waffen, lassen sich ganz gut so in einem Märchen- und Mythenton, weil der zeitlos ist, erzählen. Und das heißt, runtergebrochen auf so eine auf eine Analyse, die dieses vorhin von mir erwähnte Layout-Programm nicht könnte, sagt der Text, wichtige Dinge kommen teilweise zustande aus Makeln, also aus eben nicht Sam Altman schenkt uns was, sondern es gibt irgendeine Not. Bewusstes Denken passiert eigentlich meistens dann, wenn ich sonst nicht weiterkomme. Also die meisten sind zufrieden damit, dass es automatisch weiterläuft. Auch die meisten Gespräche sind tatsächlich schon so wie Chatbots. Also wenn die Leute sagen, das ist ja nur ein Gerät, was das Nächstwahrscheinliche sagt, dann waren die, wenn sie wirklich glauben, dass Menschen sich davon fundamental unterscheiden, noch nie auf einer Konferenz bei so einem normalen Arbeitsplatz. Ja? Weil da passiert nämlich genau das. Ich sage jetzt mal das, was erwartet wird. Und man kann dann manchmal erschrecken. Der Komiker Patton Oswalt erzählt die schöne Geschichte, er war mal in der Schlange im Supermarkt und wollte seiner Frau sagen, ich komme 20 Minuten später und tippte so ich. Und dann rutschte der Daumen so aus zu dem Auto ergänzen und das nächste Wort war hate. I hate. Because apparently every time I type the word I do this to tell her that I hate something. So, normale Gespräche, normale Situationen, normale Problemlösungen sind Gewohnheitsgeschichten. Solange ich beide Beine habe, mache ich, was ich immer mit beiden Beinen mache. Wenn ich das nicht mehr habe, muss ich mir einen Gedanken machen. Das Problem ist also, dass fast alle neuen Ideen irgendeinen Makel einer Not mit sich rumschleppen. Und damit sind wir auch schon, wo ich hin wollte, nämlich bei Karl Marx. Der sagt, das kann man umdrehen. Man kann sagen, Sachen, von denen wir nur sehen, was für eine Not da dran hängt, bieten ein Potenzial, darüber rauszukommen. Aber nur, wenn wir das, was daran Notursprung ist, von dem trennen, was daran Potenzial ist. Das heißt, die Dampfmaschine, ja, wir müssen nicht mehr so viel arbeiten, aber nur, wenn sie nicht im Kapitalisten gehört, der sagt, nee, im Gegenteil, ihr arbeitet jetzt so schnell, wie euch dieses Ding vorgibt und die anderen sind arbeitslos und mit denen können wir euch erpressen, denn dann habt ihr gar keine Arbeit, pipapo. Und das passiert halt seitdem die ganze Zeit. Es wird immer irgendwas versprochen oder irgendwas, jetzt hätte ich fast gesagt, in die Popkultur, die gibt es noch nicht so lange, aber ins Populäre, ins Massenbewusstsein, in die, wie Marx und Engels vielleicht gesagt hätten, Ideologie reingeschwemmt an neuen Potenzialen. Und dann ist die Umsetzung aber so, also zum Beispiel 68, so 60er Jahre, relative Vollbeschäftigung, wird auch über so eine Freizeitindustrie dieser Ruf laut, nie mehr arbeiten. Und was wird daraus? Naja, wieder Arbeitslosigkeit und wieder Reservearmee und wieder drücken auf und seid mal nicht so frech, sonst von wegen Forderungen und so, weil sonst seid ihr arbeitslos. Oder man sagt sexuelle Liberalisierung und was wird da draußen? Eine riesen Pornoindustrie und ein riesen Schönheits-Sexmarkt und ein riesen Druck auf Leute, so auszusehen wie die Leute, die in dieser liberalisierten Porno-Sex-Werbeindustrie rumlaufen und so. Und das aktuelle Versprechen scheint mir eins zu sein, dass in der sozialistischen Bewegung schon lange eine Rolle spielt. Marx sagt nämlich, das war 1864, da hat er einen Forderungskatalog aufgestellt für den Generalrat der Internationale. Was dringend nötig ist, ist, dass junge Leute eine polytechnische Erziehung kriegen, damit sie von jedem Beruf und jedem Produktionszweig wissen, was da passiert. Denn dann können wir eine Demokratie haben, die auch tatsächlich die Produktion demokratisch reguliert. Und das heißt, wenn alle über alle Arbeitsweisen so viel wissen, dass sie mitentscheiden können, nach diesem schönen Grundsatz, nothing about us without us, wir sind keine Gegenstände von Verwaltung, wir bestimmen mit, dann ist die Arbeitsteilung tendenziell, zumindest kognitiv, aufgehoben, weil ich weiß, was die anderen machen. So. Und dieses Zeug, hier OpenAI und so, verspricht genau wieder so, wie die Sexindustrie eine schlechte Erfüllung der sexuellen Befreiung war, ist das eine schlechte Abschaffung der Arbeitsteilung, nämlich alle werden Prompt-Engineers. Ob du auf der Baustelle sagst, wie das Loch, oder ob du ein Gedicht schreibst oder was, ist alles egal, du sagst es der Maschine, die macht es wunderbar. Kriegst Mindestlohn oder irgendwie, keine Ahnung, darfst du irgendwas klicken und Schlauch mit, dann wird das Essen gestreamt und so, whatever. Also, das heißt, Hinken wird mittransportiert mit Arbeitserleichterung, heißt, die Ausbeutungsverhältnisse, in denen die neuen Technologien zur Produktion entstehen, werden mitgeschleppt. Das ist erstmal die Prämisse. Und das Irre ist halt, dass diese Aufhebung der Arbeitsteilung, also erstmal ist Arbeitsteilung ja was Gutes im Sinne von Individualisierung. Ich erzähle immer die Geschichte, ich entschuldige mich bei denen, die sie schon tausendmal von mir gehört haben. 10 einsame Leute auf 10 getrennten Inseln sind nicht wirklich sehr individuell, weil sie alle denselben Scheiß machen müssen. Unterstand, wilde Tiere jagen, sammeln und so weiter. Wenn du 10 Leute auf eine Insel zusammenschmeißt, stellt sich eventuell raus, oh, sie ist aber sehr gut im Palisaden bauen und der kann aber besser jagen und so. Und das ist erstmal eine Befreiung zu reichere Individualitäten. Aber es entstehen natürlich schnell Hierarchisierungen, es können Klassen entstehen. Man kann sagen, das Wichtigste sind ja wohl die gegen den Tiger. Also wir nehmen jetzt Steuern ab heute, wir kriegen ein paar Kokosnüsse mehr, weil sonst werdet ihr gefressen. Make America great. Okay. Das heißt, die hat einen Nachteil, das ist ein Hinken auch, die Arbeitsteilung. Und was jetzt gerade passiert ist, auf der einen Seite wird versprochen, und davon handelt der Artikel halt dann ganz stark, von diesen Widersprüchen, dass auf der einen Seite versprochen wird, Arbeitsteilung wird aufgehoben, und auf der anderen Seite eine Wahnsinnsasymmetrie, die ja diese Marx-Forderung, wir sollten alle wissen, wie die Dinge gehen, gerade aufheben will, eine Wahnsinnsasymmetrie von Kenntnis und von wer hat Verfügung über die Daten existiert. Meine momentanen Lieblingsbeispiele sind AlphaFold 3, das ist eine Entwicklung von DeepMind, das ist Google. Das ist ein Ding, was Moleküle, sie sagen immer, vorhersagt. Also Proteine in dem Fall. Vorhersagen heißt, diesen Dingern werden halt alle möglichen Lego-Sachen gezeigt, also alle möglichen existierenden Dinger, das ist das sogenannte Training. Wenn du praktisch jetzt jemandem zeigst, aus Lego machen einige den Taj Mahal, andere machen den Yoda, und dann kann die Maschine eben sagen, was kann man noch mit diesem Lego machen. Und AlphaFold 3 ist halt interessant, weil tatsächlich Proteine klinken in DNA und Ribonukleinsäuren und so weiter. Das heißt, jetzt wird es langsam wirklich spannend für das, woraus wir bestehen. Und die vorherigen AlphaFold-Modelle, also 1 und 2, die wurden mit Code veröffentlicht. Das heißt, im Sinne von Marx, jeder kann sich das angucken, jeder kann, wie das innen funktioniert. Der dritte ist jetzt bei Nature erschienen, entweder Ende April, Anfang Mai, irgendwann dann, und mit Pseudocode. Also mit Code, der nur so ein bisschen beschreibt, wie der Code funktioniert, aber proprietary und so, intellectual property. Bis Ende des Jahres werden wir es so sukzessive rauslassen und so. Und die Sauerei ist halt, wo kommt das Trainingzeug her? Das Trainingzeug für AlphaFold 2 war ein europäisches Institut, das in Cambridge sitzt, das natürlich intergovernmental Steuerzahler, also genau wie beim Internet insgesamt, ne, DARPANET aus der Rüstung oder aus der Großforschung des WWW. Erstmal zahlen es alle, dann kommt irgendeine Drecksau, setzt eine Maschine drauf an, macht daraus ein Produkt und fertig. Und das größte Problem ist, wie drehen wir das um? Dann bin ich auch fertig. Also das war eine lange Ausdeutung von dem Hinke-Anfang. Aber das zweite Asymmetriebeispiel ist, sie heißt, glaube ich, Alison Powell, das Buch, was ich sehr empfehle, das heißt Undoing Optimization. Because that's going to be the big thing. Because was sie machen ist, sie sagen, das ist Optimierung. Aber es ist Optimierung im Klasseninteresse dieser Besitzenden. Und das heißt, die große spannende Frage ist, können wir das rückgängig machen in irgendeiner Form? Und diese Frau ist eine englische, soweit ich weiß, Journalistin, hat sich angeguckt, in der Nähe von London gibt es so Ampeln, die irgendwie mit einer wahrscheinlich auch schon KI, jedenfalls mit einem Computersystem verschaltet sind und die Teil sind einer Verkehrspolitik dort, dass man sagt, also no congestion, nicht so viele Autos in die Innenstadt, schnell dadurch. Dann werden die Kennzeichen fotografiert, weil wenn du ohne eine bestimmte Sache zu zahlen auf einer App durch die Innenstadt fährst, zahlst du eine Strafe. Das wird gerechtfertigt mit dieses Geld, wird dann wieder in öffentliche Verkehrsmittel gesteckt. Also es ist sogar Labour, es ist Social Democrat vom Ansatz her, ist erstmal okay. Aber der kleine Nachteil ist, schildert diese Frau dann, wenn diese ganzen Autos da so schnell durchgehen, heißt das immer nur ein paar Sekunden für die Fußgängerinnen, und die da vorbei wollen. Und sie hat ein kleines Kind und es gibt ein paar alte Leute und ein paar Menschen mit Gehwagen und so, die halt nicht auf dem Elektroroller irgendwie einkaufen fahren. Und sie sagt, was machen wir denn jetzt? Weil wir kommen an diese Daten gar nicht ran, denn das ist eine Firma, die mit London arbeitet und dann die Daten rausgibt und die machen dann die Ampelschaltung. Und wir könnten nicht mal sagen, uns, die wir hier leben, geht es deshalb schlechter, denn wir müssten ja wenigstens Gegendaten präsentieren. Was sollen wir denn machen? Also sie hat dann so eine Fantasie, wir machen eine Bürgerinitiative, machen Sensoren und messen mal, was eigentlich mit den Leuten, die da laufen, ist und machen daraus eine Petition und so weiter. Ne? Und well, good luck with that. So, also Zusammenfassung, Hinken heißt, Ideen kommen immer aus schlechten Situationen, es wird No invention was made by delicate creatures with silver hands on an astral plane. Aber die Aufgabe ist, diese Makel davon zu trennen. Und Spoiler Alert, der Text endet dann damit, dass eben dieses, also dass das Hinken dann als ein Beispiel genommen wird für die, diese Erfindungen könnten ganz schnell rennen, theoretisch. Aber das Kapital hat ihnen halt das Bein gebrochen. So. Also das heißt, was mir schon wichtig ist, dieser erste Teil, den ich vorgelesen habe, macht das ja als eine naturgeschichtliche Sache. Und Marx sagt ja auch, diese ganzen Klassengesellschaften sind naturwüchsig entstanden. Niemand hat sie geplant. Aber ab spätestens dem Punkt, wo es eine Bewegung wie die sozialistische Bewegung gegeben hat und ihre Vorformen, gibt es auch nicht mehr die Ausrede, wenn das Kapital den Erfindungen gleich die Beine bricht, dass das nicht mit voller Absicht passiert. Und deswegen wollte ich am Schluss nochmal sagen, die Metapher sagt eigentlich, die Natur ist voller Not und da kommen unsere Ideen her. Aber einige Not ist eben nicht Natur, sondern ist ganz bewusst hergestellt. Das war's.
Das passt, weil ich wollte eigentlich am Ende auch noch über dieses Bild mit dem gebrochenen Bein nachfragen. Aber jetzt hast du das schon erledigt, sehr gut.
Sorry.
Ganz voll in Ordnung. Ich habe den Eindruck, du hast mehr als genug zu sagen, um eine Stunde zu füllen. Das kriegen wir schon hin. Aber ich würde gerne nochmal, also es gibt da verschiedene Themenfelder, die ich gerne ansprechen würde. Unter anderem, was du gerade angesprochen hast, so der Kampf gegen Optimierung, wie du es beschrieben hast. Insgesamt so die politischen Gelegenheitsfenster, die sich aus KI ergeben oder eher nicht ergeben. Aber zuerst würde ich gerne noch mal ein bisschen konkreter über die Arbeitsteilung sprechen.
Ja.
Also wenn wir die Erfinder oder die Proprietor sozusagen von KI beim Wort nehmen, und das machst du auch ein bisschen in dem Text, dann könnte oder hat KI das Potenzial, eine Aufhebung der Arbeitsteilung zu ermöglichen, zumindest partiell. Aber im gleichen Text schreibst du auch darüber, wie das eigentlich nicht stattfindet, weil dann eben so eine Trennung passiert. Und das sieht man auch, also vorhin das Beispiel von Open Source Software, also auch eine Software, die komplett Open Source ist. Man braucht erstmal Jahre an Fachwissen und Expertise, um diese Code zu verstehen. Also eigentlich ist in jeglicher Technologie auch eine Arbeitsteilung mit impliziert. Und da würde mich interessieren, weil wir haben noch andere Texte im Heft, die das Thema ansprechen, was für Auswirkungen KI auf Arbeitsteilung haben kann und schon hat. Und auch, was das auch mit Klassenverhältnissen oder was das mit Klassenverhältnissen tun könnte.
Also die fatalste Auswirkung für mich ist das Unsichtbarmachen von einem Potenzial, an dem sich noch der Engels sehr gefreut hat. Der hat nämlich gesagt, ja, ein klassisches Argument, ich persönlich habe es noch gekriegt von einem Menschen namens Ernst Wilhelm Händler, man kann doch nicht Leute, die in der Fabrik arbeiten, darüber abstimmen lassen, wie da gearbeitet wird, die haben doch den Horizont gar nicht. Also so das schöne alte 1416-Argument, die Menschen würden doch verhungern, wenn kein Inzuchtgraf irgendwo sitzen würde und so machen würde, wenn die Jahreszeiten soweit sind. Würden sie natürlich nicht. Aber Engels sagt eben, die demoralisierte Person, die auch von sich selber nichts hält und denkt, ich kann eigentlich nichts, der kann man das schnell einreihen. Aber in so einer Fabrik lernen die sehr diszipliniert zusammenzuarbeiten und stellen fest, was sie alles auf die Beine stellen können, was du mit 200 Leuten und der entsprechenden Technik sehr schnell machen kannst. Und dann brauchen sie nur noch so die Frage stellen, brauchen wir diesen Idioten eigentlich? So, die Antwort lautet natürlich nein. Aber was mache ich, wenn diese Fabrik nicht mehr existiert und die sich nicht sehen? Also wenn ich gar nicht weiß, mit wie vielen Leuten ich zusammenarbeite. Und deswegen mag ich diesen Satz so, der ist dann sehr breit ausgewalzt in dem Text. Der Mensch heißt Dennis E. Tannen, der war, glaube ich, ganz kurz auch mal bei Microsoft und ist dann aber an die Uni gerannt, weil man da zwar auch Ideologie und so produzieren muss, aber wenigstens noch ein bisschen denken kann. Und in dem Buch Literary Theory for Robots, das mehr nach Literary Theory klingt, als es dann ist, und mehr nach Robot, als es dann ist, es ist nämlich ein Buch, das sehr schön auf eine Klassenperspektive rausläuft, sagt er eben den tollen Satz, Artificial Intelligence is collective labor. What that means is somebody gathered all this stuff. Diese ganze Information, die Muster gesehen werden. And they're making them invisible. And so they're making it impossible for me, mit denen solidarisch zu handeln. Also diese Fabrik als, wie Engels irgendwo sagt, Schule der proletarischen Selbsterziehung und der proletarischen Selbstverwaltung und der proletarischen Selbstarbeit, die wird geschliffen davon in gewisser Weise. Und Und das Perverse ist, das ist ja auch wieder nur eine Neuauflage von Alan Greenspan, hieß der Idiot, glaube ich, amerikanischer Regierungsbanken, Federal Reserve Typ, der sagte, ja, also in Zukunft ist es, produktiv gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur Kreisläufe, das ist eine falsch verstandene Recycling-Idee. Perpetuum mobile, there will be no more boom and bust. New economy is so robust in der Planung. Und zwar war das die Idee, da ging es schon los mit Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing und vor allen Dingen ging es los bei mit On-Demand. Also wir haben keine Krise mehr, weil Krisen sind ja Überproduktion und wenn wir aber genauso viel produzieren, wie gebraucht wird, dann wird es das alles nicht mehr geben. So, insofern gibt es gar keine Produktion mehr, sondern das alte Auto, das man nicht mehr braucht, das kratzeln wir irgendwie zusammen, machen ein neues Auto draus und so weiter. Und der hätte mal die Kritik des Gotha-Programms lesen sollen von Marx, weil da gibt es diese Stelle, wo er sich furchtbar aufregt, dass die Leute sagen, Sozialdemokraten damals, ja, die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums. Nein, die Natur natürlich auch. Und die ist eben, wie wir spätestens gelernt haben, an den Katastrophen der letzten 20 Jahre, halt nicht unendlich oder irgendwie sprudelt immer weiter oder so, sondern das ist ein Stoffwechsel, den wir mit der Natur haben als menschliche Gesellschaft, der halt ernst nehmen muss, dass es da Grenzen gibt. Und ausgerechnet ein Ölindustrieller hat geantwortet, mir kommt diese ganze Idee der New Economy, und das kann man übertragen auf die neue Wissensökonomie, wo nur noch KI irgendwoher kommendes oder schon vorhandenes Wissen in irgendeiner Weise arrangiert, auf eine Frage, auf einen Prompt hin, hat er gesagt, das kommt mir so vor wie eine Geschichte, die ich mal gehört habe über ein Schweizer Bergresort. Was machen die in der Off-Season, wenn die Reichen nicht kommen in diese Hotels? Dann verkaufen sich gegenseitig das Klopapier, das sie nicht brauchen. Davon leben sie dann. Das ist New Economy. Und das ist basically auch die Knowledge Economy, die sozusagen in dieser Idee, es muss keine Leute mehr geben, die irgendwas sammeln. Wobei, und jetzt wird es nämlich fies, du hast gesagt, der Artikel schwebt so ein bisschen, insofern er manche Versprechungen, also die Idee ist halt ganz oft, bevor wir kritisieren, ihr versprecht was, das nicht stimmt, ruhig auch mal überlegen, wenn es stimmt, ist das nicht auch furchtbar? So, also Clara Drexler hat mal gesagt, sie hat Skinheads getroffen, das sind Weltverbesserer, das merkt man bloß nicht, weil man sich nicht vorstellen kann, dass die das echt für eine Verbesserung halten, was sie da vorschlagen. Und das heißt, der Unterschied zwischen Dystopie und Utopie verschwindet sehr schnell, wenn man sich mit diesen Leuten beschäftigt. Und ein Ding ist halt, die Frage ist ja tatsächlich, was muss eine KI oder so ein System können, um selbstständig Wissen zu generieren? Wo fängt Generieren an? Was ist ein vollständig automatisiertes Labor? So, und ich bin bereit, einfach for the sake of argument, sehr weit zurückzugehen zu, naja, prinzipiell, wenn ich nicht an Gespenster glaube, halte ich ja als Materialist uns natürlich für im Grunde modellierbar. Also alles, was wir können, kann man irgendwie modellieren. Die Frage ist halt, ob es in einer Weise, die kostenverantwortbar ist, und zwar nicht mehr im kapitalistisch-betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern zum Beispiel im ökologischen Sinne, ob das sinnvoll ist. Also wenn sozusagen eine beliebige Person aus dem Publikum komplett zu reproduzieren und ihre Arbeit auf dem kognitiven Level auch komplett zu reproduzieren, ungefähr 70.000 Mal teurer ist, als diese Person anständig einzukleiden, zu füttern und sie auch noch zu fragen, was sie möchte, dann ist es ja Schwachsinn. Es sei denn, die Idee ist halt, dieses Modell, das ich da mache, hat einen Vorteil. Wenn ich es entsprechend mache, sagt es niemals nein. So, und insofern vielleicht ist das dann sozusagen das Ziel. Und die Frage ist dann, ja, wer finanziert es? Und da sind wir bei der Antwort, was ich vorhin erzählt habe, mit AlphaFold, wir alle. Also das heißt, es interessiert die einfach nicht, ob das überhaupt effizient ist in einem Nachhaltigkeit oder welchem Sinn auch immer. Sie wollen es halt. Und sie sagen uns, wir brauchen das, weil dann werden wir Krebs heilen. Und da muss man ihnen halt auch mal antworten, was William S. Burroughs schon in den 70ern gesagt hat, wo sind jetzt eigentlich die Individualhubschrauber, für die ihr diese ganzen Kriege geführt habt, damit jeder irgendwie im Raketenpack auf dem Mond wohnen kann. Ist gar nicht passiert, aber die Vietnamesen sind trotzdem alle tot. So. Und einfach, ja, even if it's true, wer bezahlt's?
Ja. Du schreibst ja irgendwo in dem Text, ich glaube, das ist sogar der Teaser des Textes, KI ist keine neue Kollegen. Aber wenn wir unsere Ansprüche ein bisschen zurückschrauben, jetzt nicht mehr Krebs heilen, das fände ich aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber so etwas grundsätzlichere, langweilige Tätigkeiten. Wir hatten zum Beispiel einen Text in einer Ausgabe vor letztes Jahr meine ich, vor drei, vier Ausgaben über KI, wo argumentiert wird, dass KI zumindest bei dem jetzigen Stand einfach auch nicht in der Lage ist, wirklich kreativ zu arbeiten. Es kann keine Gedichte schreiben, die wirklich schön sind. Es kann keine wahre Kunst produzieren. Und vor allem nur ein Mensch kann dann erkennen oder für sich entscheiden, was Kunst ist und nicht. KI hätte aber vielleicht das Potenzial, sehr mondäne Aufgaben zu übernehmen, so dass viele langweilige Tätigkeiten aus unserem Leben verschwinden. Ich kenne zum Beispiel Kollegen in der Non-Profit-Sektor, die KI schon benutzen, um so Förderanträge bei der Europäischen Kommission zum Beispiel zu schreiben. Also kann man nicht zumindest solche Funktionen sich in einer anderen Gesellschaft doch als einen Nutzen vorstellen?
Definitely, wobei ich nicht weiß, ob eine andere Gesellschaft Förderanträge braucht, aber
eigentlich schon, ja sein, oder
dann reicht umso einfach, mehr. Dass man eine gute Idee hat und dann darf man das auch machen tatsächlich. Weil der Förderantrag da um die Ecke ist dann doch irgendwie wieder Unilever, die wissen wollen, wofür gebt ihr eigentlich das Geld aus, denn die Uni ist ja sowieso schon halb gekauft auf der Stufe. Aber ich will nicht ausweichen. Stumpfsinnige Tätigkeiten. Also erstens, ich nenne das an einer Stelle das humanistische Argument. Die können keine schönen Gedichte schreiben. Ich würde davon die Finger lassen, weil das Argument ist immer gefährdet durch, ich kann nachher noch ein Beispiel geben, das mich selber erschreckt hat. Ich wollte nämlich sagen, wo ist mein Horizont, wo ich sage, das können Sie nicht. Und im Vorlauf zu dieser Veranstaltung, heute Mittag, habe ich eine Nature-Ausgabe bekommen, so, ach, das können Sie jetzt auch. Okay, scheiße. Aber gehen wir mal zu diesen monotonen Tätigkeiten. Ich habe bei der Zeitung gelernt, dass es dringend notwendig ist, wenn du einen Text redigierst, dir den auszudrucken, weil du am Bildschirm manche Sachen nicht siehst. Und selbst auf dem Papier siehst du nicht, denn da wir nach Sinn lesen, da wir verstehen, während wir lesen, fallen uns manche Sachen nicht auf, sondern das Hirn rechnet es weg. Das ist, und zwar, das Schönste sind diese Wiederholungen. Also wenn sich ein Wort wiederholt, das sehen wir ganz selten. Jetzt passiert aber Folgendes. Ich schreibe ein Motto zu einer Kurzgeschichte in so einem Hermann-Hesse-Buch aus einem Mallarmé-Gedicht. Si tu veux, nous nous aimerons. Wenn du willst, können wir uns lieben. Und der scheiß Computer macht das zweite nur raus, als so eine Wortwiederholung. So even that. Also wir brauchen auf jeden Fall Kontrolle an diesen Stellen. Aber in der Tat ist natürlich Kontrolle ein angenehmerer Beruf, als ein menschliches Gehirn damit zu ermüden, dass es guckt, ob das Wort da zweimal steht. Ich bin absolut einverstanden damit, uns die Last von irgendwelchen Quatsch abzunehmen. Aber meine Sorge ist, dass die Rechtfertigung dafür, dass wir trotzdem dass wir was anderes sind als Haustiere der Gesamtwirtschaft. Die gerät immer mehr unter Druck in dem Moment, wo gesagt wird, na gut, wir nehmen euch das Langweilige ab. Aber wir können euch auch das etwas Interessantere abnehmen und das noch etwas Interessantere können wir euch auch noch abnehmen. So, und dann, also das heißt, ich fände es wichtig, dass sich durchsetzt, ich halte das Argument für sehr gefährlich, der Mensch kann etwas Schönes, das so. Weil mein Gedankenspiel ist immer, angenommen jemand erfindet das Auto und sagt dann, jetzt können wir alle Pferde erschießen. Dann ist der Grund, warum wir das nicht machen, nicht der, dass das Auto nicht wiehern kann, sondern sowas macht man nicht. Das heißt, es gibt sozusagen ethische Übereinkünfte und das meinte ich vorhin mit einer anderen Gesellschaft. Eine andere Gesellschaft ist vielleicht nicht so mordgierig, ist vielleicht nicht so gleichgültig gegenüber verschwendetem Leben, ist vielleicht nicht so grausam im Hinblick auf, diese Person kann nichts, nur weil du zu faul bist rauszukriegen, vielleicht kann die was, was niemand sonst kann. Das wäre ein Stichwort, machen wir nachher, Computational Irreducibility. Also, was ist eigentlich Können? Because das Ding, was unter Druck gerät, ist Skill. So, und das ist ja in dem Text auch drin, dass Marx eben sagt, dass Marx schon sieht, es gibt eine Tendenz zur Dequalifizierung, weil man die Leute damit sozusagen aus dem Selbstbewusstsein und aus dem Bargaining rausboxen kann, indem man sagt, du kannst doch gar nichts, was forderst du denn? Und deswegen gibt es immer schon, also es ist im dritten Band vom Kapital, ist es so eine Vergleichgültigung gegenüber dem, was du machst. Was aber in der Lohnarbeit eh drin steckt. Also weil wenn dir jemand sagt, du kriegst so und so viel Geld und dann ist es letztlich egal, ob ich ein Loch grabe und es wieder zuschütte oder einen Menschen gesund mache, der krank ist, weil ich mach's ja nicht deswegen, sondern für die Kohle. Da ist vielleicht eben eh schon, das ist ein ziemlich heftiges Hinken. So. Aber also vielleicht nochmal klar auf deine Frage. Ich glaube, dass die Dinge, die die KI uns noch abnehmen könnte und wo ich ihr größtes Potenzial sehe, gar nicht ausprobiert werden, weil es sich damit kein Profit machen lässt. Das heißt, das sind einfach die falschen Leute, dieses Zeug überhaupt entwickeln zu lassen. Also so, das ist, und es setzt sich langsam, also meine Politisierung ist, liegt in den 80ern und zum Glück setzt sich langsam durch. Das Erste, was die Leute gemerkt haben, war, diese Firmen, diese Profitwirtschaft, dieser Filz, diese Art auch Politik zu kaufen und so, sollte nicht über Leben und Tod entscheiden mit Atombomben. Das war so die erste. Dann kam die Ökologiebewegung, die kam da rein und so weiter. Und inzwischen Krankheit, Bildung und so weiter. Es wird immer klarer, auch Sachen, die nicht tödlich und zerstörerisch sind, sondern eigentlich produktiv und nützlich, sind nicht in den besten Händen bei diesen Leuten. So.
Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Mich würde dann nochmal interessieren, welche Perspektiven du siehst für eine Welt, eine KI-Welt, sagen wir so. Weil am Ende deines Textes endest du ja recht düster mit diesem Bild des gebrochenen Beines. Und in dem Text selber erwähnst du so ein paar Widerstandspotenziale. Da fällt, glaube ich, der Begriff Bummelstreik zum einen. Und das erinnerte mich so ein bisschen an Debatten, ich meine so marxistische Debatten über, wie geht man mit unsichtbarer Arbeit um, sind ja nicht neu. Ne? Also ja. Man könnte über die Hausarbeitsdebatte der 70er sprechen, Löhne für Hausarbeit zum Beispiel. Ich musste aber daran denken, weil ich nicht in den 70ern politisiert worden bin. Vor ungefähr 10 Jahren, give or take, kann ich mich an so eine Kampagne erinnern. Ich glaube, das war eher so ein PR-Stunt als eine Kampagne, aber so eine PR-Stunt, Wages for Facebook, mit dem Argument, ja, wir sind doch die Leute, die die Inhalte generieren, also müsste uns Facebook eigentlich bezahlen. Und die Überraschung hat nichts gebracht, wir werden trotzdem nicht von Facebook bezahlt und es hat auch jetzt nicht dazu geführt, dass Menschen massenhaft, gut, die haben dann später massenhaft Facebook verlassen, aber aus anderen Gründen, nämlich weil die Technologie einfach schlecht ist. Aber für mich wirken das eher wie ziemlich düstere Perspektiven für Widerstand, wenn wir uns nur zurückziehen können oder bummeln können, wie du schreibst. Mhm. Trotzdem müssen Geräte hergestellt werden, es muss trotzdem immer eine produktive Wirtschaft geben. Ne? KI kann uns das nicht wegnehmen. Mhm. Ist da nicht nach wie vor viel mehr Potenzial als so an Tastatürstreichen
sozusagen? Also das ist das eine, dass sozusagen was waren die erregt, als vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen der erste Chipstreik bei Samsung war? Also das ist halt doch, die Dinger laufen halt nicht auf Äther, sondern auf Zeug. Und also sprich, ohne Erinnerungen an, ja, auch Leute, die ein Stück Eisen in den Webstuhl schmeißen oder so, wird es nicht ablaufen. Und ich würde sogar sagen, man kann es umdrehen und erweitern und sagen, was wir schon aus der materiellen Welt wissen, nämlich dass eben disruptive Dinge gebraucht werden, Dinge, die diesen Betrieb, also wegbleiben aus der Fabrik ist ja nur ein Weg, die Leute zu schädigen, denen die Fabrik gehört. Man muss ja ein bisschen Ideen haben. Und auf der Ebene der Software, ohne Hacking wird es nicht ablaufen. Also das heißt, Teil der Streikkassen von organisiertem, ja nicht nur Widerstand, sondern vielleicht ja mehr als Widerstand, werden Budgets sein müssen dafür, dass, das ist immer die Scheiße, dass das, was, man kann nie sagen, wegen Umbau geschlossen, Gesellschaft. Das heißt, das große Thema der ganzen sozialistischen Bewegung ist die ganze Zeit, wie können wir diesen Zustand nicht utopisch, sondern rein praktisch schon vorwegnehmen, den wir wollen. Das heißt, wir müssen schon jetzt, also der Streik ist ja sozusagen schon eine arbeitsfreie Zeit auch und weniger gehetztes Leben. Und der Kampf ist Vorwegnahme von mehr Selbstbewusstsein und so weiter. Das heißt, diese Bewegung muss selber schon ein bisschen diese Bildung leisten, wenn Marx sagt, polytechnische Erziehung im Sozialismus. Schon im Kampf dafür müssen wir das machen, in irgendeiner Form. Und das zweite Ding, was, glaube ich, immer wichtiger wird, ist diese Chokepoint-Idee. Nicht unbedingt als Ersatz für einen Generalstreik, aber als Fourth Generation Asymmetrical Warfare, die Idee zu überlegen. Also ich hab erlebt, ich höre gleich auf mit den Opa-Geschichten, aber ich habe noch eine von 84, 85. Ich habe erlebt, wie in das Nest, wo ich war, Leute kamen, Victory to the Miners. Thatcher, 84, 85, Bergarbeiterstreik England. Und für uns kleine Marxistinnen, Marxisten, war das einerseits total beeindruckend, was diese Leute durchhalten, was diese Leute, also so, das ist heroisch, an Repressionen und an unfassbaren Dingen. Und andererseits war es aber so, dass ja so richtig viel nicht dabei rausgekommen ist. Und das heißt, bei vielen ist dann hängen geblieben. Das war wieder mal so eine Ausfahrt für viele Leute, die ich kenne, so mit, ja, dann Arbeiterklasse ist wohl doch nichts. So, dann vielleicht doch auf irgendeine andere Art von Menschen setzen, die irgendwie umherschweifen oder irgendwas machen. Die es ja gibt und auf die man auch setzen darf, aber okay. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, die bis spät in die Nacht ging, wo gesagt wird, ja, es ist ja wirklich sinnlos, wo jemand sogar schon sagte, ich glaube nicht, dass Andy Warhol dystopisch, utopisch recht gehabt hat, wenn er diesen furchtbaren Spruch sagt, das Schönste an London ist McDonald's, das Schönste an New York ist McDonald's, Beijing und Moskau haben noch nichts Schönes. Und was er damit meinte, war, das kommt da auch hin, und das hat ja so ein bisschen gestimmt, so ein bisschen. Und in dieser Nacht, Mitte der 80er, sagte eben jemand, also wenn jetzt das Ding halt überall ist, Globalisierung hieß es noch nicht, aber wenn die jetzt überall gewinnen, ist dann nicht Feierabend, weil die Streikwaffe absolut stumpf ist, wenn du einfach exportieren kannst und sagen kannst, irgendwo gibt es immer noch Leute, die froh sind um diese Drecksarbeit. Und gibt es da eine Simpsons-Folge, wo Homer nach Indien geschickt wird, um dort Leute auszubilden, und was er ihnen halt beibringt, ist faul, aufsässig und frech zu werden. Und weil er das kann. Und das zweite Ding ist natürlich, was du vorhin gesagt hast, materiell. Einerseits Produktion ist materiell, andererseits Export und Import ist auch materiell. Sowohl von Arbeitskraft, wenn Leute irgendwo hin und her gehen, als auch von Gütern, als auch von Kapital. Das ist immer, it's not Star Trek, they're not beaming things. Und das heißt, du kannst auf die Transportwege gucken. Und eine der tragischsten und verrücktesten Geschichten war ja 22 diese kanadische Trucker-Geschichte, wo eben Leute, leider Leute mit unfassbarem rechtem Scheiß im Hirn, in dieser Corona-Zeit sozusagen genau an diesen Punkt des Transports ansetzten, aber eben mit Geld von Rechten aus den USA und mit so ideologischem, ne, Trudeau, der woke Chef und so. Aber wo dann doch die Reaktion interessanterweise war, und niemand hat es halt so richtig gesehen zu dem Zeitpunkt, dass die Regierung tatsächlich mit einer Härte reagiert hat auf das, die einen neugierig machen könnte, was wäre, wenn eine besser organisierte und mit einer besseren Perspektive als wir wollen keine Mask-Mandates, wir wollen wieder ausgebeutet werden oder uns selbst ausbeuten, sondern mit einem besseren Ziel. Weil was da nämlich war, ist, die haben denen zum Beispiel die Konten gepfändet. Also das war sozusagen, they are reacting as if this is the miners' strike again. Why? Because you've hit a nerve. Yeah. So, und das ist das Zweite. Und das Dritte, was jetzt die beiden verbindet, also Hacking und Streik und aktive Formen von im Kampf um eine andere Gesellschaft bereits Formen ausprobieren miteinander, wie das gehen könnte, also Mutual Aid und whatever. Also auch das hat ja in der Corona-Zeit Interessantes, also in einigen städtischen Umgebungen, wo eben sichtbar war, okay, diese Ampel, die da so schnell ausschaltet, lässt die Leute jetzt wirklich sterben, weil sie nicht mehr zum Apotheker, ja, da müssen wir uns gegenseitig helfen. Und dann hingen im Gallusviertel in Frankfurt halt so, wer kauft ein für diese Leute und so. Und das sind wichtige, wie ich sagen würde, eminent politische Erfahrungen, die man da machen kann. Und das Letzte ist, füreinander streiken. Soll heißen, es gibt diesen Brief, das ist dieselbe Zeit, in der Marx dieses polytechnische Erziehung den geschrieben hat, hat er einen Brief geschrieben an Abraham Lincoln, wo er sagt, der Kampf gegen die Sklaverei in den Südstaaten bedingt eine Baumwollkrise für das Proletariat in Europa. Aber das Proletariat in Europa ist aufgeklärt und weiß, da müssen wir durch, denn der Kampf dieser Leute ist unser Kampf. Also eine Awareness, dass eben nicht, was streiken denn die jetzt, dann komme ich hier zu spät zur Arbeit, ach, halt's Maul. Die streiken für dich, du Idiot. So, das ist manchmal super schwer. Das klingt so einfach. Aber nichts ist härter als der Abstraktionsschritt. Andere Geschichte. Taxifahrer in einer Schweizer Stadt und es kommt über und es kommt irgendein, dann kam noch irgendein Monopolist, der auch irgendwie über eine App und so. Und sie sahen, okay, Riesengefahr. Wir machen jetzt diese Stadt darauf aufmerksam, dass unser Livelihood jetzt bedroht ist. Wir Taxileute. Wo das halt, das waren wirklich Kleinstunternehmer, Kleinbürger, also wirklich so, ich habe ein eigenes Taxi, I franchise myself. Und Ja, und dann streiken wir. Und dann hat mir einer eben erzählt, ja, und an dem Tag, wo wir streiken wollten, war es dann so. Und dann fahren wir vors Rathaus. Und ich fahre da hin und es ist keiner da. Außer mir. Und dann habe ich rumgefragt, sag mal, du hast doch gesagt, du kommst auch hier zur Demo und streiken. So. Ja, aber an dem Tag, wo gestreikt wird, habe ich gedacht, da habe ich dann mehr Kundschaft, weil ja alle streiken. That's how they get us. Das ist hard shit. Ich hab in meinem Berufsalltag bestimmt auf jede Gelegenheit, wo ich dieses Bewusstsein gehabt habe und es ausüben konnte, 5 Gelegenheiten verpennt. Oder nicht geschafft. Weil wenn du dann natürlich auch noch, du bist ja auch überarbeitet und so. Also so. Und es ist so, angenommen, du hast ein Medienunternehmen mit festen Freien und festen. Bring die mal dazu zusammen, Aktion zu machen, wenn die Feste sagt, ja, ich kann jetzt die Aktion machen zusammen mit den Leuten. Ich habe übrigens 2 Kinder. So.
Ich würde gleich die Runde nochmal öffnen für Fragen aus dem Publikum. Aber ich hätte noch eine Nachfrage, weil eine Kaste oder Segment der Klasse sozusagen ist bisher nicht aufgetaucht in dem, was du gesagt hast, nämlich, obwohl das im Text sehr stark ist, nämlich die Programmierer selbst, also die auserwählte Elite von Arbeitern, letztendlich Arbeitern, die den ganzen technischen Scheiß erledigen, der das alles ermöglicht. Also Jacobin schreibt immer sehr gern, wenn es zum Beispiel einen Streik gibt bei Electronic Arts oder ja, neue Organisierung in Videospielbranche. Letztendlich sind aber die Erfolge bisher ziemlich mau und meines Erachtens, ich bin jetzt auch kein Experte, kämpft man da noch sehr stark damit, dass viele dieser Menschen einfach auch sehr gut leben und ein Stück weit sich auch vielleicht mit der Firma oder zumindest mit der Sache identifizieren. Meinst du, dass auch in diesem Segment so ein möglicher Chokepoint ist oder sind das die Leute, die wir wahrscheinlich am allerletzten mitziehen werden?
Ich möchte keine Zeitangaben von Reihenfolgen machen können, weil man oft überrascht wird, auch angenehm manchmal. Aber in der Tat ist es ja historisch so, jedes Kleinbürgertum und sei es noch so skilled, das sich hat einwickeln lassen mit ein bisschen mehr Konsum, ist vollkommen zu Recht in einer Weise wegnivelliert worden danach, dass man sozusagen mit sehr melancholischem Lächeln das nur beobachten kann. Also das ist nicht lang. Diese Prosperitäten sind nicht lang. Das sind oft Nachkriegszeiten, auch interessant. Wieder aufbauen, ja, das muss jemand kommandieren, dann geben wir dir ein bisschen mehr, dann kommandier du aber auch die Leute und so. Und also der Unterschied ist, ich mache mal sehr konkret, also der Unterschied ist zum Beispiel, in vielen Unternehmen ist es so, die Packages, die Software-Packages, die du von diesen Großdealern bekommst, sind meistens nicht besonders maßgeschneidert so, und müssen adapted werden oder sind oft auch zu teuer für Unternehmen. Und dann hat Software-Pakete.
Nicht Lohnpakete,
genau.
Okay.
Genau, Software-Pakete. Und what they do is, die geben dir die bare minimum. Jeder, der mal auf eine Webseitendarstellung mit, die schlechtere, was ist das denn? Das gibt es für ganz viele Arten von Software, für Verwaltung von Text, für Redaktionssysteme und so weiter. Und dann hast du 2-3 Leute in-house. Und interessant ist halt, der Typ bei Microsoft oder bei Google, der die Luxusversion geschrieben hat, der hat vielleicht dieses Konsumniveau. Aber der Typ in der Firma, der mit Pflaster und MacGyver und Büroklammer das irgendwie dahin machen müsste, dass die Leute damit arbeiten können, der ist eine arme Sau. Der ist überfordert und so weiter. Und das heißt, even there, ich glaube, die Zuordnung eines bestimmten Tätigkeitszweigs zu einer Klasse oder Subklasse oder Schicht ist so einfach nicht so. Im Sinne von ich würde umgekehrt sagen, du kannst jeder Coderin bei Google jemand zeigen, die viel verdient, der viel weniger kann und weiß als sie und viel mehr verdient. Auch bei Google.
Manager halt.
So, Manager halt. Oder einfach Quatschkopf. Also, aber ja. So, und die Frage ist aber natürlich, du kannst halt genauso wenig wie ein Kargrüppler sich vor ein Fabriktor von Audi stellen kann und sagen, merkt ihr, wie ihr ausgebeutet werdet? Das funktioniert natürlich bei denen auch nicht. Und das heißt, jetzt kommen wir doch noch zu einem etwas abstrakteren Ding. Du hast vorhin gefragt, gibt es ein positives Potenzial für KI? Und das deute ich ja in dem Text ein paar Mal an. Ja, und zwar die Frage, ob wir nicht damit ein Spielzeug haben, das uns erlaubt, unsere bisherigen Vorstellungen davon, was Intelligenz und Bewusstsein überhaupt ist, zu korrigieren. Im Sinne von, wir sind for better or worse, die einzigen Wesen, die wir kennen, die wir selber intelligent finden und nennen. And that means, wie die Leute in der Geschichte, wir glauben, das Hinken gehört dazu. Also Sigmund Freud, der viel Scheiße produziert hat, aber auch ein paar gute Ideen hatte, hat den Wilhelm Wundt mal kritisiert. Wilhelm Wundt war ein Psychologe, und jetzt wird es wirklich interessant, einer der ersten Psychologen, ein Deutscher, der so eine experimentelle Psychologie gemacht hat, also mit Leuten irgendwie Versuche angestellt hat, um rauszufinden, wie funktioniert das. Und Freud sagte, der Wundt verhält sich wie ein kleiner Junge, den ich mal hatte, ein 5-jähriger Junge, der kleine Hans, das für die, die es kennen, das Ding heißt Analyse der Phobie eines 5-jährigen Knaben, das ist ein Aufsatz von Freud. Und dieser kleine Hans war irgendwie der Meinung, dass jedes Lebewesen einen Penis hat. Weil er hat einen, und der Papa hat einen und der Hund hat einen. So. Und er nannte das den Vivi-Macher. Und Freud sagt sehr lustig, für die Philosophen in der Schule von Wundt ist das Bewusstsein, also die Rechenschaft, ich mache das gerade, ein nicht wegzudenkendes Element von Intelligenz und Psychischem, wie für den kleinen Hans der Vivi-Macher. What if there's forms of Intelligenz, die nicht, und jetzt wird's spannend, die zum Beispiel nicht einfach Informationsverarbeitung sind? Denn das ganze Paradigma von dem Zeug ist, Intelligenz heißt, ich kriege eine Information und die verarbeite ich irgendwie und dann bin ich intelligent. Ja, weil das deren Modell ist. Der Witz ist nämlich, ein Schüler von Wundt, ein Mensch namens Herbert A. Stratton, ich glaube, so hieß er. Nee, George Stratton, hat Versuche gemacht mit diesem Ding hier. Das machen wir jetzt nicht, ich habe es nur mitgenommen. Das ist eine Brille, die die Wahrnehmung so ein bisschen verändert mit Spiegeln. Also du denkst, alles ist ein bisschen weiter so oder so. Und der hat rausgekriegt, dass wenn du das jemand aufsetzt, der hat es an sich selber gemacht, erfreulicherweise, und wirfst dem Ball zu oder so, dann klappt das am Anfang überhaupt nicht. Obwohl alle Informationen erstmal da sind, aber sie sind anders als gewohnt. Because it's not just your mind and your eyes, it's also your hand. Also embodied Intelligenz. Und wenn du das aber ein paar Wochen aufhast, dann geht's mühelos. Dann kannst du alles machen mit dieser Brille. Wenn du sie dann aber abnimmst, wird dir wieder schwindelig. Und dann hat er einen zweiten Versuch gemacht. Und das war, er hat jemandem die Brille aufgesetzt und diese Person hat alle Infos gekriegt, aber durfte nichts tun. Du sitzt auf einem Stuhl, wirst rumgefahren, kriegst alles in die Hand gedrückt, was du brauchst. Nie hat sich die Umstellung vollzogen. They didn't really get it. Also ist Informationsverarbeitung zumindest bei uns etwas, das wesentlich mehr Aktivität beinhaltet, als man so auf den ersten Blick denken sollte. Wenn jetzt aber unsere ganze Arbeit und unsere Politik, also zum Beispiel Facebook-Activism und so, mehr und mehr so läuft wie die mit der Brille, die aber nichts machen dürfen. What's happening? We're losing something. So, und yeah, we're losing, period. So, und das ist eine Forschungsecke, wo ich mir wünschen würde, also was sie ja zum Beispiel machen im Moment ist, so ein Neural Network ist ja relativ opak, das, also die ist von außen nicht einsehbar, wie diese Ergebnisse zustande kommen. Du kannst ein paar Settings machen, du hast sogenannte Gewichte zwischen diesen Rechenzellen und du hast Temperatur. Temperatur heißt, es ist nämlich keineswegs so, dass die immer das Wahrscheinlichste, also I hate, sondern du kannst es einstellen. Und wenn immer nur das Wahrscheinlichste kommt, dann ist es irgendwie nutzlos. Und wenn aber das Allerunwahrscheinlichste dauernd kommt, dann ist es Surrealism oder halt Halluzinationen oder so. Und irgendwo dazwischen ist das Richtige und das wird ausprobiert. Und was sie im Moment machen ist, wenn wir jetzt die Zelle abschalten, kommt das Ergebnis dann noch. Und das heißt, ich finde es spannend, rauszufinden, was alles Intelligenz sein kann, was kein Vivi-Macher hat oder was zwei Vivi-Macher hat oder was ganz andere Organe hat oder ganz anders ist als wir. Und das könnte man damit machen, das bezahlen die natürlich nicht. So, aber das könnte man damit machen und was daraus nämlich vielleicht werden könnte, ist zum Beispiel ein anderes Verhältnis zu Tieren. Also wenn ich kapiere, wir sind vielleicht unique, aber nicht so toll, wie wir denken oder so, oder es gibt andere Arten, irgendwie intelligent zu sein und so. Und das heißt, was diese Technik auch macht, ist, sie engt ganz viele vage Dinge ein, wie zum Beispiel, was heißt es, intelligent zu sein, auf eine sehr fatale Art, die dann jeden Tag geübt wird. Also es gibt einen Typen, deren Wirtschaftsnobelpreis, ich kann es gleich nachgucken, wie er heißt, der hat einen Wirtschaftsnobelpreis gekriegt und der hat so eine der ersten Systeme gebaut, die einen mathematischen Beweis machen. Also der war richtungsweisend in den 50ern für Brille. Ich bin ein Mensch, ich muss kurz gucken. habe ihn. Ja, da habe ich den falschen Herbert her von vorhin. Er heißt Herbert A. Simon. Und der ist der Urheber von, das nennt sich Bounded Rationality. Also diese ganzen kapitalistischen Volks- und Betriebswirtschaftslehre-Leute sagen ja, wir sind Rational Players, wir wollen, ja eigentlich sagen sie, wollen Profit maximieren. Also schon die Spieltheorie auf alles menschliche wirtschaftliche Handeln anzuwenden, sagt eigentlich, das ist normal, was wir hier machen. Und er war halt sehr intelligent, hat gesagt, nee, es ist ja nicht so ideal, die Rationality ist ja bounded. We're not looking for the ideal thing, we're looking for that, what, er sagt, satisfies. Das ist so ein Portmanteau-Wort aus Sacrifice und Satisfy. Und dieser Typ, es ist halt interessant, dieser Typ entwickelt Maschinen, die mathematische Beweise können, was ein bisschen auch Kreativität verlangt, ist aber auch zuständig für Wirtschaftstheorien, die dann all diese Manager-Typen lernen. So, what they're doing is they're formatting what it is to be us. Und das Negative daran ist, glaube ich, offensichtlich, aber das Positive ist, you could also den Horizont erweitern, what it means to be us, with new toys. So let's do that.
Ja, vielen Dank, Dietmar. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ein paar Fragerunden machen. Ich würde so 2-3 Fragen nehmen und Dietmar dann nochmal Zeit geben, darauf zu antworten. Hebt einfach die Hand. Der Kollege da hinten hat ein Mikro, damit wir das auch alles schön in die KI-Datenbank nachher speisen können. Fragen, Anmerkungen? Ja, hier vorne.
Ah, perfekt. Cool, vielen Dank schon mal, war mega spannend. Ich habe mich gleich gemeldet, weil ich an den letzten Punkt anknüpfen wollte. Also so ein Einstieg war ja, KI ist keine Kollegin oder keine gute Kollegin. Und meine Frage wäre, die kurze Fassung wäre, kann KI eine Genossin sein sozusagen? Und die lange Fassung wäre, in vielen deiner Bücher können die Heldinnen, haben immer so einen Superskill, also diese Weltraumkommunistinnen, und zwar die sind sehr gut so mit Kategorien, Funktoren und so weiter. Die haben so ein Graphdenken. Und irgendwie in deinen FAZ-Artikeln zur KI kommen auch immer so mathematische Potenziale vor. Und das wollte ich jetzt einfach mal zugespitzt fragen. Was wäre denn, wenn wir diese Skills, die deine Heldinnen immer haben, der Maschine beibringen, wären sie dann nicht ganz coole Genossinnen? Genau. Das ist ein bisschen so eine Nerdfrage, aber vielleicht mich hat es einfach mal interessiert. Genau.
Nee, absolut. Also ich bin immer für
die mehr. Können wir vielleicht ein paar nehmen?
Ach so, genau. Sonst, sorry. aber das ist okay.
Brauchst du Papier zum Aufschreiben?
Ja, danke.
Ah, alles klar. Okay. Mhm.
Weil ihr eben über Wages for Facebook gesprochen hattet, ich glaube ich lustigerweise heute oder gestern einen Artikel darüber gelesen hat, was viel über mein Kurzzeitgedächtnis aussagt, wenn ich sage heute oder gestern, egal. Und das ist ja eine Anspielung auf Wages for Housewives und man könnte es ja eigentlich, wenn man es jetzt spaßeshalber nochmal 10 Jahre vorher geht, sagen Wages for Google und dann kann man auch heute sagen Wages for YouTube, Wages for Spotify oder wie auch immer, also Creator Economy Leute werden für Minimalstlöhne, die in der freien Wirtschaft verboten werden, dazu angehalten, dem liberalen Traum der Bedeutsamkeit nachzurennen. Frage dazu, inwieweit ist denn jetzt, wer denn jetzt Wages for AI Training oder was auch immer, inwieweit ist das denn die Perversion des Ganzen? Also ist das einfach nur linear nochmal 20% mehr oder ist es eigentlich mehr als einfach nur 20% mehr und eigentlich eher 200% mehr?
Ich würde noch eine nehmen, wenn noch jemand eine Frage hat. Ja, hier vorne.
Ich komme ein bisschen aus der Praxis. Ich bin selber Journalistin und bin gerade unterwegs in dem ganzen Themenbereich Transformation, mache da aus dem gewerkschaftlichen Bereich da eben halt einiges und arbeite da für die Hans-Böckler-Stiftung im Moment, die eine Förderlinie Transformation aufgesetzt hat und komme da unter anderem eben halt mit KI eben halt zusammen und frage mich immer, Wie ist das zu beeinflussen in den Betrieben, in den Unternehmen? Und ich komme da mit tollen Leuten zusammen, die sehr gerne etwas machen würden. Betriebsräte, die engagiert sind und so weiter und so fort. Aber sie kommen nicht darüber hinaus, Kriterien einzuführen in Betriebsvereinbarungen, wo EU-Kriterien zur AI eben halt versucht werden, von vornherein eben halt, oder die einzuführen, um von vornherein eben halt die KI mitbestimmen zu können. Oder zum Beispiel, es gibt bei IBM, das fand ich sehr spannend, eine sehr interessante Rahmen- oder Konzernrahmenbetriebsvereinbarung, die unter anderem eben halt auch eine Risikopotenzialanalyse machen, also wo zum Beispiel 5 Einstufungen vorgenommen werden, was ist einigermaßen erträglich und welche KI darf überhaupt nicht eingeführt werden, weil sie so schädlich ist. So. Also es tut sich was, sage ich jetzt mal, das ist auf dem Schirm, aber es ist minimal und ich sympathisiere natürlich eben halt in etwas radikaleren Formen von Hacking oder wie auch immer, aber das ist natürlich im gewerkschaftlichen Bereich tabu, so weit ist das noch ausgeklammert.
Zu genau dem Thema gibt es übrigens auch einen sehr informativen Artikel in der neuen Ausgabe von Nina Scholz. Kann ich nochmal wärmstens empfehlen, vorne am Büchertisch. Aber erstmal Dietmar. Deswegen bin ich Abonnentin.
Ja. Genau, das ist eine ganz schöne Treppe, die drei Fragen, weil es ist so von der Utopie in die Depression. Die KI kann tatsächlich die KI. Ein System, das mit mir Sprachspiele spielen kann, die vielleicht sogar auf eine Art einen Inhalt haben, den wir noch gar nicht kennen. Also weil ein naiver Einwand gegen die Chatbots ist ja, das hat ja gar keinen Inhalt. Also das ist ja gar nicht wirklich Sprache, das simuliert nur Sprache. Und der schlagende Einwand gegen diesen Einwand ist, wenn ich im Taschenrechner 2+2 eingebe und da kommt 4, das heißt nicht gerechnet, das nur simuliert. Ist doch scheißegal, es ist 4. Das heißt, wir dürfen nicht die Angst, dass die Menschen ersetzen und erpressen, vor allen Dingen ja erpressen wollen. Ich glaube, das Bedürfnis zu ersetzen ist gar nicht so groß. Das Bedürfnis zu unterdrücken, zu auszubeuten, zu erpressen und zu drohen, wir könnten dich ersetzen. Die wissen schon relativ genau, dass der Ramsch sie ganz alt aussehen lassen würde, wenn sie uns morgen damit ersetzen. So. Aber sie drohen jetzt schon, damit wir durch unsere Duckmäuserei das finanzieren, dass die Dinge auch noch besser werden. Aber ich wollte ja was Schönes sagen. Eine Stadt kann eine Genossin sein. Eine Katze kann eine Genossin sein. Ein Foto kann. Also der Punkt ist, ich habe gar nichts dagegen zu anthropomorphisieren und zu sagen, dieses Buch ist mein bester Freund. Also wir sollten uns nicht von denen einreden lassen, dass das unique ist, dass jemand sagt, mit diesem Bot zusammen, weil er bestimmte mathematische oder sonstige Wunderdinge produzieren kann, das kannst du auch in einem Buch finden oder so. Die Frage ist, wer reguliert den Zugang dazu? So. Und tut mir leid, dass ich sozusagen das so kaputt mache, aber der Punkt ist ja, diese Maschinen in meinen Büchern, die dann irgendwie Freunde sind oder sind es ja deswegen, weil sie sozusagen, wenn wir die Metapher des Trainings mal ernst nehmen, weil sie trainiert worden sind in einer Gesellschaft, wo die Menschen einander so behandeln, dass man sagt, okay, wenn die KI-Systeme das gelernt haben, dann habe ich auch keine. Also so, die Frage, dieser Turing-Test, wenn es wirkt wie ein Mensch, dann kann, das ist so schlau nicht, wie man immer tut, weil sobald es das bestehen kann, kann es auch so tun, als könnte es nicht bestehen. Also das Ding ist im Grunde ein bisschen wertlos auf der logischen Ebene. Wenn es das kann, kann es lügen und dann brauche ich es nicht mehr testen. So, ich finde einen interessanteren Test, was ich vorschlagen würde, was man Maschinen fragen kann, die vielleicht mit der verstorbene Wojewodzki, der in Büchern häufiger vorkommt, hat sich so eine Frage gestellt, ob wir eine mathematische Sprache erfinden können, die genauso für uns wie für Maschinen geeignet ist und noch die Physik ändert und so. Maschinen, die solche tollen Sachen können, könnte man was anderes fragen, außer bist du ein Mensch? Nämlich, man könnte sie fragen, und da wird es spannend, was willst du? Denn dann würde ich dafür plädieren, wenn das Ding eine Antwort gibt, der ich nicht traue, dann sollte ich das Ding genauso behandeln wie ein Menschen, dem ich auch nicht traue, wenn ich die Frage stelle und die Antwort kommt. Das heißt,
Ich habe keine humanistische Angst. Ich hab einfach die alte Angst vor der Klassengesellschaft sozusagen. Ich habe keine Angst, dass die den Menschen abschaffen. Ich habe Angst, dass sie aus dem, was ein Mensch ist, etwas machen, das so grauenhaft ist. So. Wie kriegen wir sie dazu zu blechen? Der Punkt ist ja, du hast eine wichtige Sache gesagt, der Traum vom Wichtigsein. Also warum machen die Leute denn überhaupt kostenlos das Zeug? Das Tolle bei Marx ist ja, dass er sich immer fragt, wenn er sagt, das ist eine furchtbare gesellschaftliche Situation, warum machen die Leute das mit, anstatt einfach nur moralisch da drauf zu hauen und so. Was haben die Leute davon? Und oder wenn Rosa Luxemburg sagt, ja, das Patriarchat hatte einen gewissen Sinn zu Jäger- und Sammlerzeiten, wo man keine Kita machen konnte oder so. Also, dass man einfach den Sinn sieht. Und der Sinn ist eben für viele Leute, als Influencer, selbst wenn ich nur 3 Leute influence, bin ich nicht so scheißegal, wie mir jede andere Arbeit jeden Tag sagt, dass ich wäre. So. Und das heißt, ich habe keine bessere Antwort, als dass man auf möglichst breiter Front versucht, diese korrekten Sehnsüchte einer Bedürfniskritik zu unterziehen, die sagt, der Weg, auf dem du das gerade versuchst zu befriedigen, funktioniert nicht. Und jede Gelegenheit nutzt, wo man das wieder mal sehen kann, dass das nicht funktioniert. So, also im Grunde ist es ja nicht rätselhafter, als Deutschland sucht den Superstar. Nur halt auf einem gigantischen Level. Also so, du wohnst in einer furchtbaren Siedlung, aber wenn du schnell tanzt und singst und so, dann kommst du da raus. Und das versprechen wir jetzt einfach allen. Und es ist ja noch schlimmer, als du fragst. Es ist nämlich nicht nur diese Seite, dass wir also unsere Daten herschenken, um das Gefühl zu haben, uns hört endlich jemand zu, sondern ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass während wir unsere Arbeit machen, unsere Lohnarbeit machen, wir gleichzeitig auch noch die Systeme, also Vorgänge in meinem Beruf, die 6 Klicks gebraucht haben vor 3 Jahren, brauchen jetzt 43 Klicks, weil ich dauernd Metadaten aufführe. Und ich habe den, glaube ich, berechtigten Verdacht, dass da irgendjemand den Scheiß sammelt, um vollständig abbilden zu können, was ich tue, um mir an jeder Stelle drohen zu können und so weiter. Das heißt, diese Systeme werden insgesamt einfach dazu benutzt, nicht nur unbezahlt arbeiten zu lassen, sondern auch die bezahlte Arbeit im Preis zu drücken. So vorzubereiten, dass die noch brutaler gedrückt werden kann. Und ich weiß keinen anderen Weg, als den immer wieder zu wiederholen, dass es um Rechte geht dabei. Also dass es nicht nur um, du hast vorhin gesagt, die haben einen höheren Konsum. So, also das klingt immer so, es klingt immer wie so Fight Club oder sowas oder Matrix, diese Filme um 2000 rum, wo der Neoliberalismus kurz für eine kleine Schicht von Leuten, die du ja angedeutet hast mit den Corporate People, so ein Leben gebracht hat. In Fight Club heißt es ja, was bringt mir meine IKEA-Wohnung oder der Matrix-Typ, der Neo, so, das ist doch langweilig hier. Wer aus der Langeweile und der Ödnis eines Konsumlebens nicht rausfindet hinzu, das reicht mir nicht, verliert bald auch das. Also es ist ja nicht so, also wenn du dir die Probleme dieser Leute anguckst in Filmen wie The Office oder American Beauty oder Matrix oder was war der Fight Club, people who look like these guys today would be glad to have these problems. They have bigger problems and so they become fascists because they're still stupid. So. Aber es gibt einen Haufen Leute, die eben nicht stupid sind auf der Ebene und man muss einfach immer wieder das Signal, also es gibt diese berühmte Geschichte von das klingt alles so nach, wir müssen es nochmal versuchen, aber es stimmt ja auch, also es gibt diese Geschichte in der Münchner Räterepublik, wo ich weiß nicht, wer es war, ich glaube es war Eugen Levinet, vor einem Saal von völlig verhetzten Leuten irgendwie ein paar vernünftige Programmpunkte erzählt hat und sie haben halt geschrien und getrampelt und gebrüllt und hat dann nochmal angefangen, haben sie wieder geschrien und getrampelt und gebrüllt und es war so ein Duell und irgendwann haben sie zugehört. So, er ist dann übrigens allerdings umgebracht worden am Ende, aber das waren halt die Freikorps. Das letzte Ding, Gewerkschaft. Es gibt ein Buch, das ich allen ans Herz lege. Es gibt es natürlich noch nicht auf Deutsch. Das heißt Insolvent, How to Reorient Computing for Just Sustainability. Also wie man das Computing als eine Disziplin, als eine Arbeit, als eine Wissenschaft, als ein Ingenieurswesen in eine nachhaltige, aber vor allen Dingen Just Sustainability, also in eine gerechte, in eine für Arbeit und so weiter gerechte Sustainability umwandelt. Und er geht verschiedene Möglichkeiten durch. Und er stellt halt auch fest, dass tatsächlich Gewerkschaft und klassische Politik im Sinne von, Sie haben gesagt EU, also einfach Gesetze, die beiden Fronten sind. Also wir können sie im Geldbeutel treffen und wir können ihnen Scheiß verbieten. Und das müssen wir schnell kapieren, denn er geht sehr schön die Möglichkeiten durch, wovon man sich noch versprechen könnte, dass es hilft, nämlich Tech. Tech won't save us. Also jemand findet ein besseres Facebook, das nicht mehr Scheiß ist. Forget it. Dann das zweite Ding, was er hat, er kommt genau auf diese Klassen, das Ingenieurswesen. Er sagt, das geht schon 1900 los, dass Ingenieure die Brücken bauen und so eine spezielle Stehkragen-Edel-Lohnarbeitsnummer haben. Und er sagt, das ist ein solches, so ein wackeliges Ding, dass man da total aufpassen muss und dass eben, wenn die in ihren Standesorganisationen, das ist dann das Zweite, was er, Tech won't save us, Ethics won't save us. Er nimmt als Beispiel die ACM, das ist die Association of Computing Machinery, das ist so eine Standesgesellschaft, die ist sehr nützlich, die gibt diesen Turing-Preis an ganz tolle Leute, auch an Leute, die sehr KI-kritisch sind, wie Judea Pearl oder so, der sagt, dieses Ganze auf Wahrscheinlichkeit setzen, die denken nicht kausal, das ist gefährlich für die Menschen auf Dauer. Aber sie machen dann so ein Ethics-Ding. Alle, die bei uns organisiert sind, also eine Pseudo-Gewerkschaft für Leute, die was Besseres arbeiten. Und die werden immer im Zweifelsfall wieder das Lied ihres Herrn singen, weil sie keine richtige Gewerkschaft sind. Also er zeigt dann sehr deutlich, es gab so einen Paragraph, wir werden keine Arbeit tun, die Schaden anrichtet. Und dann wurde 4 Monate diskutiert über diesen Paragraphen in dem Standesding und am Ende war es, keinen ungerechtfertigten Schaden anrichtet. Super, Jungs. Warum? Weil Defense Contractors. Weil dieser ganze Scheiß natürlich mit der Rüstung und so weiter zusammenhängt. Und das heißt, die werden im Zweifelsfall immer so. Und das heißt, was er am Ende sagt, the only thing, informed collective action und vor allen Dingen mehr noch als zu Marxens Zeiten, Bildung nicht im Sinne von Schwafeln, sondern im Sinne von Orientierung mit dem Kampf verbinden. Kampf ohne Bildung ist blind, Bildung ohne Kampf ist doof.
Ja, vielleicht nehmen wir noch ein paar Fragen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, hier.
Ich habe eine Nachfrage. Und zwar bist du gerade, glaube ich, davon ausgegangen, dass die Maschinen eine Antwort hätten auf die Frage, was willst du? Und mit was willst du, hast du eine meiner besten Freundinnen benannt, nämlich diese Frage. Ich stelle nämlich fest, dass die total effektiv ist, wenn man in Brandenburg AfD-Wähler fragt und so weiter und so fort. Was willst du eigentlich? Und die Nicht-Antwort auf diese Frage ist eigentlich der Killer für Politik, ist der Killer für Liebesbeziehungen, ist der Killer für alles. Gehst du davon aus, dass es wirklich eine Antwort gibt, der KI, der Maschinen?
Wollten wir wieder mehrere fragen, oder?
Wenn es vielleicht noch eine gibt.
Nicht, dass sie nicht happig wäre, aber.
Hier hinten noch eine.
Okay, 3 haben wir, ja.
Also das ist jetzt sehr, sehr tentativ, aber also ich schließe auch ein bisschen an das, was gerade gesagt wurde. Ich sympathisiere ja sehr mit der Perspektive, die ihr gerade gemeinsam entwickelt habt, nämlich in der Debatte über dasjenige, was man heutzutage als KI zu bezeichnen pflegt, vor allen Dingen zu verweisen auf die politökonomischen Rahmenbedingungen, die sie eingebunden ist und auch die Machtverhältnisse, die damit reproduziert werden. Du hattest ja aber zum Ende noch mal angesprochen, dieses Spezifikum der Opakheit, ne? Also dass da eben in diesen Machine Learning Systemen, dass da eben Sachen passieren. Das ist ja nicht mehr kompliziert, sondern es ist komplex. So, ne? Das heißt also eigentlich streng genommen, jetzt mal sehr zugespitzt gesagt, Menschen können da gar nicht mehr hinterherkommen. Und daran anschließend wollte ich einfach nur fragen, ob es, also in welchem Umfang es nicht doch erforderlich wäre, und ich meine, ihr habt ja jetzt auch eine ganze Titelstory dem gewidmet, auch so einer bestimmten Form von technischer immanente Eigenlogik, da auch so größere Aufmerksamkeit zu zollen. Also vielleicht habt ihr das zwischen den Zeilen schon getan, aber das wäre jetzt nochmal so eine Nachfrage.
Und es gab noch eine letzte Hand.
Meine Frage wäre, ob KI nicht eventuell auch dazu dienen könnte, dass du hattest vorhin davon gesprochen, dass Marx wollte oder die Forderung stellt, dass jeder, der arbeitet, eigentlich jeden Bereich kennen sollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Fachbegriff dafür war.
Technisch.
Polytechnisch. Okay.
Die Dederis kennen das Wort.
Mhm. Genau. Und könnte KI nicht genau dort ansetzen, um allen Leuten möglichst schnell zu erklären, was die anderen Jobs machen und da nicht eigentlich eine sinnvolle Eigenschaft auch haben?
Dann gehe ich rückwärts durch die Fragen. Die Antwort ist, auf das ist das Einfachste, ja. Also ein Tutorsystem ist was Großartiges, das ist klar. Wobei, again, was ich vorhin gesagt habe, wenn du im Stuhl sitzt und einen Bildschirm vor dir hast und nichts machen kannst,
wird das beste Tutor-System dir nicht wirklich was beibringen. So, das heißt, ich verstehe nicht oder ich verstehe nur zu gut, warum so ein unheimlicher Akzent gelegt wird auf der Autonomie, auf der operativen Geschlossenheit. Also, dass immer gesagt wird, das kann das alles selbstständig. Das will ich nicht wissen. Ich will wissen, ob es mit mir was zusammenarbeiten kann. Wovon redet ihr da? Und wenn es mir zum Beispiel was beibringen kann, wunderbar. Aber wenn es mich sozusagen wegschieben kann, also so, ne? Ich habe das neulich, das ist im Grunde ist das ein Wortspiel. Wenn überall jetzt diese Schilder hängen bei den Selbstbezahlkassen, machen Sie sich keine Sorgen, liebe Kundschaft, wir wollen die Leute, die hier arbeiten, entlasten. Also entlassen. und auf dieser Scheide ist auch beim Tutorsystem sozusagen der Punkt. Also kriege ich gesagt, mach das jetzt? Oder kriege ich erklärt wie und geholfen, wie ich es machen kann? So. Und da ist wieder die Frage, wem gehört es, wer programmiert es und so weiter. Die zweite Frage, opak, nicht so. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen, es ist eine schöne polemische Waffe zu sagen, du lässt dir von der KI Dinge schreiben, aber du würdest dich niemals in ein Flugzeug setzen, wo der Pilot sagt, ich weiß auch nicht genau, warum es fliegt. So. Aber man muss schon unterscheiden, wie es funktioniert und was es gerade macht. Weil was es gerade macht, ist unter Umständen einfach nur zu schnell, als dass ich ihm folgen kann. Und da würde ich ja nicht sagen, wir dürfen grundsätzlich nur Maschinen benutzen, die wir jeden einzelnen Schritt sozusagen mitvollziehen können. Aber der Punkt ist, dass durch diese Abdichtung und dann noch plus proprietary, also plus, wir sagen es euch nie. Es muss sozusagen, es ist wie so die Frage des Hinterlegtseins. Also sozusagen gibt es prinzipiell eine Möglichkeit, hinterher zu klären, was passiert ist oder so. Oder wird es von vornherein ausgeschlossen? So würde ich sagen. Und wer sind die Kontrollinstanzen und so? Meine Lieblingsgeschichte ist, es gab diesen Skandal in England, wo Leute wirklich ruiniert wurden, die bei so einer Art Postbank gearbeitet haben wegen Unterschlagung. Hier 300 Pfund, keine riesigen Beträge. Ich glaube, kennen Sie die Geschichte? Und es war ein Softwarefehler. So. Und die Firma, die das Scheißding hergestellt hat, konnte nicht mal belangt werden, weil die Gesetze so altmodisch waren, dass man gesucht hat, wo war der Computer kaputt? Da war kein Computer kaputt. Die Maschinen haben alle gemacht, was sie sollen, aber die Software war schlecht. Ja, das steht hier nirgends, tut mir leid. Da haben sich Leute umgebracht, weil ihr Leben zerstört war. Wegen, es gibt ja Leute, die ihre Arbeit so ernst nehmen, wenn man sagt, du hast unterschlagen, dann macht die das fertig. So. Und ich würde also sagen, Transparenz ist kein technischer, sondern ein politischer Begriff. So, und das heißt, es ist eine Machtfrage. Also können wir die Leute zwingen, offenzulegen, was sie da machen? Und wenn nicht, und da sind wir wieder bei der Politik, dann sollen sie es halt nicht machen. Also dann wird es halt verboten. So, und damit die allerschwierigste Frage vom Abend. Es gibt nicht die Antwort auf, was willst du? Sondern es gibt Antworten, die den Grad verraten, in dem, was ich sage, was ich will, bereit bin, mit dir zusammen das zu entwickeln. Also, wenn mir jemand eine Antwort gibt, in der ich nicht vorkomme, dann weiß ich ja, an wem ich bin. So. Und das ist aber ein Prozess. Und das ist der Punkt. Also, das heißt, dieses Bild-Zeitungs-Ding, dieses Hey, macht ja wirklich so Sachen wie, was sagt es über ihre Partnerschaft, wenn folgende Situationen vorkommen? Und dann gibst du das der KI der Bild-Zeitung, des Springer-Verlags, gibst du das ein. So. Ich will dir mal sagen, was das über deine Partnerschaft sagt. Nichts Gutes. Also will sagen, was du vorhin mit den AfD-Wählern gesagt hast, es ist tatsächlich so, dass es einen Teil gibt von Leuten, ich wäre nicht mal sicher zu sagen, die das nicht beantworten können, sind noch erreichbar. Weil vielleicht sind die am allerunerreichbarsten. Weil vielleicht interessiert es die schon gar nicht mehr. Und also ich habe in Wilmington einen getroffen, der gesagt hat, ich wähle Trump, weil die verarschen mich ja nur und so, die Demokraten haben das und das und das versprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, glaubst du, dass Trump dich nicht verarscht? Ja, das ist mir egal. Ja, da ist die Diskussion zu Ende. Tut mir leid. So, das heißt, der ist nicht erreichbar über was willst du, weil er weiß es nicht und es interessiert ihn auch nicht. Der ist so, das ist so in diesem zweiten Batman-Film, manche wollen einfach die Welt anzünden. So, und da muss man dann halt was machen dagegen. Ich habe mal Antifa heißt, glaube ich, das Wort. Aber was es natürlich schon gibt, sind Leute, die etwas wollen und die dann sozusagen nach einem Instrument greifen, wo man ihnen tatsächlich erklären kann, dass das nicht funktioniert. So. Orban ist immer so ein schönes Beispiel. Wir lassen keine rein, aber natürlich, dann gibt es auch keine Mindestlöhne und mehr, so, weil wir müssen ja, also auf einmal kommt die Standortschraube. Ne? So, ah, interessant. So, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Und ich glaube sogar, dass ein, zwei Leute in den Ruinen dieser Stadt hier so 45 gesagt haben, vielleicht war es doch falsch, diesen Typen. Ja, so, aber dann ist halt zu spät. Aber sozusagen unterwegs diese Frage zu stellen, halte ich für einen guten Weg, das Interesse an Kooperationen anzumelden, was ich vorhin Mutual Aid oder so gesagt habe. So. Und der schönste Dreh, und jetzt doch noch ein utopischer Dreh, ich habe nur leider wieder vergessen, wie sie heißt, es gibt eine Science-Fiction-Autorin, ich liefere es nach, machen wir, wird das irgendwo, das wird ja irgendwo hingestellt, ja. Ich finde es raus, dann machen wir es in die Shownotes.
Weil okay, ich vergessen, wir können es als Untertitel kurz anbieten. Wie die Person anbieten.
Heißt. Aber es gibt eine so ein SF, entweder Autor oder Autorin, die gesagt hat, also Turing-Test ist ungeeignet und vielleicht ist auch, was willst du, ungeeignet. Aber das Schönste ist, wenn sie es wirklich schaffen würden, uns zu modellieren, was ich vorhin mit dem Nein-Sagen gesagt habe, für sie, für diese Person, die das geschrieben hat, ist eine KI ein Ding, wo du sagst, KI, mach mal das, nö, das mache ich nicht, das ist unethical oder so. Also das heißt, wenn sich dieses Ding anfängt zu wehren gegen Scheiß, dann wird es interessant. Aber das ist natürlich nicht das, was sie wollen. So. Und das heißt, es gibt, glaube ich, eine dialektische Beziehung zwischen Autonomie der Person und Solidarität. Wer nicht autonom ist, kann auch nicht solidarisch sein. Also wer einfach nur ein Gefäß ist für irgendwelche Befehle. Aber wer denkt, ich bin nur autonom, wählt FDP und ist verrückt. Und das heißt, da dazwischen ist der Prozess. Und ich will, jede Maschine ist willkommen, die den verbessert.
Ja, Dietmar, wir haben 90 Minuten ausgemacht. Und das heißt, ich habe auch noch ein bisschen Zeit, dir noch eine letzte Frage zu stellen. Ich würde aber zuerst noch kurz mich bedanken wollen bei den Leuten, die die Veranstaltung heute Abend möglich gemacht haben. Zuerst würde ich mich gern bei den Betreibern von Aquarium bedanken, die uns in regelmäßigen Abschnitten diesen fantastischen Raum zur Verfügung stellen. Aber nicht nur uns, sondern auch vielen anderen lokalen Akteuren und wirklich eine, also wirklich eine fantastische Gelegenheit bieten, auch für Menschen oder für Organisationen mit wenig Geld, hier auch einen ordentlichen Raum zu benutzen. Also vielen Dank an Claude und Richard für mal wieder einen sehr tollen Abend und auch an meine Kollegen, die da hinten die Mikros verwalten und das technisch und es morgen bearbeiten und hochladen werden. Und auch die Kollegen vorne, die am Büchertisch stehen. Allerletzte Ansage, ich verspreche es, aber wenn du uns noch nicht abonnierst, diese Veranstaltung aber gut fandest, gern nochmal in die Ausgabe reinlesen möchtest oder auch zum Beispiel unsere tägliche Online-Inhalte siehst, wir leben wirklich ausschließlich von eurer Unterstützung, wir haben keine Förderung, keine großen Stiftungen, die hinter uns stehen und deshalb sind wir nochmal dankbar dafür, wenn ihr das nochmal in Betracht zieht. Und wir werden auch nach der Veranstaltung für so ein Stündchen nochmal hier rumhängen, ein paar Bierchen trinken. Da seid ihr auch alle herzlich eingeladen, zu bleiben und mitzudiskutieren. Also, letzte Frage. Dietmar, ich würde gern jetzt nochmal ein bisschen herauszoomen, weil ich würde es jetzt nicht zu groß ankündigen, aber vermutlich spreche ich gerade mit dem bekanntesten Marxisten Deutschlands oder einer von zwei oder drei und wir haben jetzt über mehrere Widerstandsformen gesprochen oder Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht zu viel über die Europawahl sprechen, weil die finde ich nicht besonders interessant, aber mein Gefühl ist schon, dass die Europawahl, auch wenn sie nicht so schlecht gelaufen ist für die europäische Linke und insgesamt nicht faschistische Kräfte, wie wir befürchtet haben, meiner Wahrnehmung nach markiert sowas wie das definitive Ende eines politischen Zykluses in Europa. Also angefangen Mitte des Jahrtausender, neue Linksparteien, Finanzkrise, eine ganze Welle von Widerstandsbewegungen, wie auch diffus oder wie auch nicht diffus. Und nun haben wir 15 Jahre später sozusagen die politische Quittung. Nirgendwo haben wir es wirklich geschafft, als gesellschaftliche Linke unser Programm umzusetzen. Und die Figuren, die du vorhin erwähnt hast, wie Orban, sind jetzt in der Offensive. Mich würde interessieren, wie du gerade den politischen Moment einschätzt, auch welche Felder, neue Felder sich potenziell aufmachen und wo du, weil, wie gesagt, dein Text endet ja recht pessimistisch, woraus schöpfst du noch Hoffnung für die, ich hasse diesen Spruch, aber die kommenden Kämpfe sozusagen?
Es waren drei Fragen, aber sehr gute.
Du hast noch 7 Minuten.
wie schätze ich den Moment ein? Es ist nicht nur das Ende eines Zyklus, sondern das Ende einer Geschichte, die davon handelte, ich habe vorhin die 80er erwähnt, neue soziale Bewegungen, Ende der großen Erzählungen bei Intellektuellen, was ich erzählt habe, der Abschied mit, ach, Arbeiterbewegung hat keinen Sinn und so weiter. Dietrich Dietrichsen hat mal gesagt, der Marxismus darf wiederkommen, wenn er verstanden hat, warum er weg war. Mag stimmen, also weil in der Tat diese reine Hauptnebenwiderspruchssache einfach auch der Tatsache nicht gerecht wird, dass das, also wenn, allein wenn man schon sagt, sagen wir mal ein altes Sternheft von 79 und dann so, ah, diese Gastarbeitermenschen, die streiken jetzt selber auch und organisieren sich und so. Na, das ist natürlich, der Rassismus ist so ein Nebenwiderspruch. Hä, wenn dich Arbeit interessiert, dann interessiert dich das. Das ist doch Bestandteil von dem, was du gerade eben den Hauptwiderspruch genannt hast. Was redest du da? Also, man kann es von der anderen Seite sehen. Ihr werdet den Marxismus wiederholen, wenn ihr verstanden habt, dass es nicht gut war, dass er weg war. Also beides gilt. Und ich glaube, da finden Verständigungen statt. Hab schon den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass ein Wort wie Klimagerechtigkeit gefällt mir besser als Krötenwanderweg. Also vor allen Dingen, wenn die Leute, die Krötenwanderweg sagen, vor 5 Jahren noch Kral gelesen haben und unglaublich abstrakte Wertformanalysen und sowas gemacht haben und dann festgestellt haben, ihnen hört keiner zu, dann retten wir wenigstens die paar Kröten. Was ehrenhaft ist und toll ist, vor allen Dingen, weil die dann auch gleich noch sagten, atomwaffenfreie Zone und so. Also alles okay, aber ich habe den Eindruck, dass die Worte und die Kampfformen und die Art, wie artikuliert wird, dass das an so vielen Ecken und Enden das Feuer brennt, klüger sind, als sie waren, als ich in das alles reingeraten bin in den 80ern. Also das sind 20-Jährige, die ich treffe, die irgendwie ein Volontariat in der Zeitung machen oder so, haben viel weniger Quatsch im Kopf, als wir hatten, finde ich. Aber ruhig mal in die alten Bücher gucken. Offensive Orban Co., ja, stimmt irgendwie in gewisser Weise, aber es können sich ja Sachen sehr schnell drehen. Und woher nehme ich die Hoffnung? Nicht nur aus den Wörtern, sondern aus der Tatsache, dass ich komme aus einer Zeit der extremen Massenloyalität gegenüber dem Gesamtkonzept dieses Systems. Die ist weg. Das kann aber auch heißen, es kommt was Schlimmeres. Aber I'm just saying, also so, das waren deine drei Fragen. Also ich schöpfe Hoffnung aus der Tatsache, dass es brennt oder so. Jetzt, wo ich es ausspreche. So, it's fine. Ja, und was soll man sonst machen? Also es ist so, es gibt so die Generation, die den Hitler erlebt hat. Da gab es ja durchaus sehr bedeutende Intellektuelle, die sozusagen 1917 erlebt haben und gedacht haben, jetzt fängt's an, und dann 33 erlebt haben und dachten, jetzt ist alles aus. So. Und die kann man nur achten und respektieren und ihre Erfahrung sehr, sehr ernst nehmen, auch als Warnung. Aber es stimmte natürlich nicht, es war nicht alles aus. So. Nur würde ich das nicht denen sagen, sondern denen, die jetzt sagen, hat ja keinen Sinn. So, also weil die das damals, also diese Erfahrungen haben wir ernst zu nehmen, wie sie sind. Also ich werde ja niemanden belehren, der nach Amerika fliehen musste und dann zurückkam und ist ja bescheuert. So, aber was ich sagen will, es gab verschiedene Abschiede von dem, was wir Marxismus nennen können. Und es kommt doch so lange wieder, wie dieses Problem nicht gelöst ist, in dem wir leben. Und ich glaube, dass es ein Problem ist, das man formulieren kann. Also es ist ein Problem, das man lösen kann. Aber da klinge ich natürlich jetzt selber wie ein Technokrat. Und das heißt, der Unterschied zu einem Technokraten ist, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand alleine am Schreibtisch oder mit einer noch so guten Maschine diese Lösung findet. Sondern kollektive, solidarische Handlung.
Punktlandung. Vielen Dank, Dietmar. Vielen Dank an euch. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.